Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Dieser Zirkus hat alles, was ein Zirkus so braucht. Ein großes Zelt, Tiere, Akrobatik. Ob er in Zukunft wieder öffnet, ist nicht klar, denn alle Leute verbinden den Zirkus jetzt mit dem neuen Virus. Der Zirkus heißt Zirkus Corona. Der Name war ein dummer, doofer Zufall, sagte Zirkusdirektor. Als ihr Sohn noch klein war, habe er den Zirkus Krone toll gefunden, aber er konnte das Wort nicht gut aussprechen. Krone. Und irgendwann wurde daraus Corona. Und er habe ihm damals versprochen, wenn wir jemals einen eigenen Zirkus gründen, dann nennen wir ihn Corona. Tja, ist das nun lustig? Der erste Teil heißt heute, warum, darum. Und das Wort der Heiligen Schrift heißt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Vor 308 Jahren grassierte in Bremen die Pest. Besonders übel sah es hinter dem Abenteuerswall aus und immer wieder musste der Pestarzt Simon Klug das ärmliche Wohnquartier an der Stadtbefestigung aufsuchen, wo die Familien der Stadtsoldaten ihr kümmerliches Dasein fristeten. In Friedrich Schumachers Haus ist die Mutter mit 4 Kindern gestorben, schrieb der Mediziner über einen Fall vom April 1713. Die ersten Pestfälle tauchten nicht im Bremer Stadtgebiet auf, sondern in Gröpeling, damals ein kleines Bauerndorf vor den Toren von Bremen. Und die Gegenmaßnahmen waren altbekannte Routine, bis auf den heutigen Tag. Das gesamte Dorf wurde abgeriegelt. Soldaten sorgten für die Einhaltung der Quarantäne. Und wenn man auch über den Erreger nichts wusste, man wusste ganz genau, wie ansteckend diese Krankheit war und dann ließ sich diese Krankheit auch nicht weiter aufhalten. Sie sprang in die Nachbardörfer Ostlebshausen und Walle und von da aus dann nach Bremen. Pest. Heute haben wir den Coronavirus. Anzeichen, Schüttelfrost, Fieber, Hals und. Und Angst. Eine ganze Welt hat Angst. Angst davor, dass es mich erwischen könnte. Und dann kommt noch das Krankenhaus. Was kommt denn noch alles? Wirtschaft lahmt, Arbeitslosigkeit, Einbruch des Wohlstands. Ich habe vor 3 Tagen in meinem Kalender Termine durchgestrichen. 8 Stück für den kommenden Monat. Sie sollten alle etwas für den Herrn sein. Aber jetzt ist es durchgestrichen. Und Leid, das passt doch einfach nicht in unsere Zeit. Wir haben doch einen Anspruch auf Glück. Das sagt sogar die UN-Charta. Und wo ist der Gott, der uns das Glück verweigert, der liebe Gott? Eine mögliche Antwort ist, Gott ist tot, also Atheismus. Für mich ist das eine unmögliche Antwort. Denn Atheismus gibt gar keine Antwort. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Gebote. Dann gibt es kein Gewissen. Dann gibt es auch keinen Trost. Und der Lateiner sagt, homo homini lupus est. Der Mensch ist den Menschen ein Wolf. Atheismus macht alles nur noch schlimmer. Und ich möchte auch mich nicht zufrieden geben mit den billigen Antworten aus der frommen Spruchschatulle. Manchmal weiß man gar nichts mehr zu sagen. Da kann man nur noch mitweinen mit den betroffenen Leuten. Ich habe hier nun als Pastor genügend Beerdigungen zu halten gehabt und erinnere mich an eine, Da gehe ich über den Friedhof, hinter dem Sarg, hinter dem Träger, denn der trug nur einen kleinen weißen Sarg. Ein Säugling war da drin, 8 Tage alt geworden, und die Eltern weinten. Sie konnten nur noch weinen. Ich habe da mitgeweint. Manchmal hat man keine andere Möglichkeit, als mitzuweinen. Warum? Warum gerade jetzt? Warum gerade wir? Ich möchte die Frage einfach einmal umdrehen. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr all das Gute, das euch widerfahren ist, auch wirklich verdient habt? Ein erholsamer Urlaub, die schön eingerichtete Wohnung, die wohlgeratenen Kinder. Aber selten fragen wir uns im Alltag, womit habe ich das Gute eigentlich verdient? Selten. Wir sind verlogen doppelzüngig. Den Erfolg buchen wir auf unser Konto. Unrecht, Leid, Tränen lasten wir Gott an. Und die Fortschritte listen wir auf als große Erfolge der Menschen und verleihen Stolz Friedensnobelpreise und heften uns Orden an die Brust. Aber wenn das Unrecht die Welt zerreißt, wenn eine Seuche kommt oder Kriege, Ströme von Blut und Tränen, dann will es keiner gewesen sein. Dann ist es nur ein klitzekleines Virus. Ein klitzekleiner Virus. Wir sind gottlos geworden. Und darum sieht es auf dieser Erde so aus. So wie es jetzt aussieht. Gott wollte das nicht. Gott wollte das Gute. Und er hat die Welt gut geschaffen. Und erst die Rebellion des Menschen gegen Gott, die Emanzipation vom Schöpfer und von seinem Wort, hat die Harmonie zerbrochen. Der Mensch wollte sein wie Gott. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Im Paradies gab es keine Seuchen und keine Krankheit, alles nicht. Da war alles nur gut. Und was mir jetzt in der Corona-Diskussion in unserer Gesellschaft und auch in den Kirchen immer mehr auffällt, ist, von wem gar nicht geredet wird. Von Gott. Der wird konsequent ausgeblendet. Wenn es im Mittelalter eine Epidemie gab, dann gab es Bittgottesdienste und Bußprozessionen. Und die Menschen wussten damals nichts von Hygiene und nichts über Viren. Und trotzdem kommt mir ihr Verhalten rationaler vor als der Umgang mit Corona heute. Denn sie wussten eine Menge über Gott. Fast traut man sich nicht, es zu fragen. Aber könnte es sein, dass Gott mit der Corona-Epidemie den Menschen und Kirchen etwas sagen will? Wäre Buße nicht wichtiger als Mundschutz? Man wagt es ja kaum, so etwas zu fragen. Und die allgemeine Gottlosigkeit unserer Gesellschaft fordert den heiligen Gott heraus. Soll ich durchdeklinieren? Wer dankt denn heute noch für das tägliche Brot? Und wir haben die sogenannte Ehe für alle. Wir haben 100.000 Kindstötungen im Mutterleib. Tja, und wir haben sexuelle Ausschweifungen und eine Welt, die sich verächtlich äußert über andere. Und ich erinnere mich nur an das Lied, das im WDR gesendet wurde: Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Also bitte, was soll denn Gott dazu noch sagen? Und das, was wir jetzt erleben, ist es das Gericht? Weil jeder so lebt, wie er will? Weil er den Mammon anbetet? Und immer noch mehr haben will, es immer noch besser haben will. Und wenn es so wäre, hätten wir es verdient? Man wagt es ja kaum, es zu bejahen. Schließlich, ich sagte es eben, haben wir ja ein Recht auf Glück. Und jeder schert sich einen Dreck um Gott und lässt ihn bestenfalls einen guten alten Mann sein. Und Gott, der die Welt geschaffen hat, der uns liebt, das war der erste Punkt. Warum? Darum. Der zweite Punkt heißt Blickwechsel. Warum werde ich so gestraft? Und da haben wir im Grunde immer eine heimliche Anklage drin, eine Anklage gegen Gott. Wir glauben es immer besser zu wissen, wie Gott handeln muss, als es in Wirklichkeit ist. Und das ist ein riesiger Trugschluss. Die Christen wissen das. Den anderen sage ich es jetzt. Ich erinnere mich, ich war ein blutjunger Pastor und dann sollte ich einen Besuch machen bei Fräulein Koch. Sie hat mir damals schon erlaubt, dass ich ihren Namen gebrauchen darf. Und dann ging ich zu Fräulein Koch und wusste genau, was mich dort erwartet. Eine Frau im Rollstuhl, die mit einem Kran morgens in den Rollstuhl gehoben werden musste, damit ja nicht der Kopf nach hinten fiel, denn wenn das passierte, dann war es ein Genickbruch und sie war tot. Sie konnte nur noch zwei Finger bewegen und den Mund. Und damit malte sie uns Spruchkarten. Plakate. Unglaublich, was die Frau geleistet hat. Unglaublich. Irgendwann hatten wir eine Evangelisation in unserer Gemeinde. Und da saßen dann ungefähr 250 Leute. Und dabei war dann auch Fräulein Koch im Rollstuhl. Und dann habe ich sie gefragt, vor allem Mann, Fräulein Koch, Sie sehen uns hier rumlaufen, Sie sehen mich hier stehen, wären Sie nicht auch lieber gesund? Und dann strahlt sie mich an und antwortet, ich bin lieber krank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Da konnte man in dem ganzen Saal eine Nadel fallen hören. Ich bin lieber krank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Ja. Da wurde etwas wahr von dem, was die Bibel sagt, dass Gott unser Trost ist und dass er uns festhält, dass er uns durchträgt. Und das Bibelwort erfüllte sich dafür wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jesaja 53. Also, wenn wir denn fragen, warum ich, dann müsste man besser fragen, wie kann denn Gott das Kreuz zulassen? Er hat es zugelassen, der einzig Gerechte. Jesus hängt dort am Kreuz, da wo ich hängen müsste. Deshalb lohnt sich der Blickwechsel, Blick weg von mir selbst, der Blick hin zu Gott, hin auf das Kreuz. Und dann dürfen wir wissen, dieser Jesus vergisst uns nicht. Er ist da, gerade dann, wenn unsere Not am größten ist. Er ist da, um uns zu trösten. Und dass Jesus es bei uns aushält und uns nicht im Stich lässt, das ist ein Wunder. Aber dieses Wunder steht für uns bereit, immer. Ich kann nie tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und je größer das Leid ist, desto näher ist mir die schützende Hand Gottes. Da ist er mir ganz besonders nah. Ich habe von irgendjemandem mal dieses Beispiel gehört. Da steht Jesus oben im Himmel und guckt dann runter auf die Erde und sieht dann einen Menschen, dann sieht er da gerade dich. Und da steht er vor einem langen, langen Schrank und da drin hängen lauter Kreuze. Große, schwere Kreuze. Kleine, ganz leichte Kreuze. Und jede Größe dazwischen. Und dann geht er dort hin und her, nimmt ein großes in die Hand, guckt auf dich, schüttelt den Kopf und hängt das Große wieder in den Schrank. Zu schwer. Und dann nimmt er das Kleine, guckt auf dich, schüttelt den Kopf und hängt es wieder in den Schrank. Zu leicht. Und dann findet er irgendwo ein Kreuz, guckt auf dich und nickt. Und dann hat er das Kreuz für dich gefunden. Und er, Jesus, mutet uns nie mehr zu, als wir tragen können. Das Kreuz ist maßgeschneidert. Maßgeschneidert. Das ist gut. Das ist gut, auch wenn wir jetzt von diesem Virus bedroht sind und diese Kontrollverlust über unser Ich, das mutet den Menschen ja böse an. Drastisch ist das, dieser Kontrollverlust. Hat Gott den Laden noch im Griff? Er hat Er hat, wir nicht. Und das ist jetzt der dritte Punkt. Ende gut, alles gut. Offenbarung 21, ich habe es ja schon in der Schriftlesung gelesen, da ist die Rede von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Da ist die Rede von Jesus, von dem, der kommt und der da wiederkommt. Jesus kommt. Die Katastrophe ist nicht das Letzte. Corona ist nicht König. Und wenn in unserer Zeit alles so hilflos geworden ist und Politiker so großspurige Reden halten, im Augenblick hört man da nicht mehr viel von. Kein Arbeitsplatz geht verloren. Wir stemmen uns mit unserem Geld gegen das Virus. Und angesichts der Anstrengungen und der Angst überrascht mich das, was fehlt. Wir werden das Klima retten. Nichts mehr von zu hören. Wir haben an einem Virus zu tragen, der jeden infiziert hat, jeden, und der tödlich ist. Das ist das Virus der Sünde. Ganz gleich, welches Land zuerst den Impfstoff gegen den Coronavirus herstellt, der Impfstoff gegen das Sündevirus kommt aus Israel und steht seit rund 2000 Jahren allen Menschen zur Verfügung. Das Blut von Jesus für dich vergossen, du musst dich nur impfen lassen. Für dich vergossen, das Blut von Jesus. Katharina von Bora hat ein Beispiel gebraucht, das man durch die Jahrhunderte immer wieder aufgenommen hat. Die Frau von Martin Luther. Sie schreibt ein Buch vom Teppich meines Lebens. Und dann schreibt sie, wir sehen den Teppich jetzt wie von unten. Wir sehen nur die Knoten. Das Muster können wir nicht erkennen. So geht es uns auch oft mit unserem Leben, auch im Leiden. So geht es oft mit den Krankheiten, mit dieser Seuche. Wir sehen nur die Knoten. Das Muster werden wir dann erkennen, wenn wir beim Herrn sind und dann wissen, warum der Teppich unseres Lebens so gewebt wurde und nicht anders. Das wird ein Erstaunen geben. Es wird eine große Freude geben. Da werden wir beim Herrn sein und uns freuen über jeden einzelnen Knoten, der mit hineinpasst in das große Muster. Und dann heißt es, siehe, ich mache alles neu. Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Und ihm darf ich vertrauen, weil in seiner Verheißung steht, durch dieses Leid dieser Welt darf ich ankommen in seiner ewigen Welt. Und dort wird Gott abwischen, noch einmal, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und Leid wird nicht mehr sein. Und Schmerz wird nicht mehr sein. Ja, das ist schön. Wir sollen Hände waschen. Natürlich bin ich immer dafür, Hände waschen. Aber noch wichtiger als Hände waschen, ist die Hände zu falten, zum Gebet. Zum Gebet, dass es annimmt, was Jesus für uns tun will. Das Gebet, das uns vorbereitet auf die Ewigkeit. Und wenn du jetzt gerade Angst hast vor dem, was kommt, wenn du Angst hast, dass du deine Mitarbeiter entlassen musst, wenn du Angst hast, dass deine Firma pleite geht, wenn du Angst hast, dass du davon selbst betroffen wirst. Es gibt so viele Gründe, Angst zu haben, aber es gibt den einen großen Grund, dass du keine Angst hast und dass du das jetzt wissen darfst, jetzt, dass Jesus davon weiß und dass er dir die Hand hinhält. Das ist eine Einladung. Und wenn du jetzt ganz einsam bist und mir tut das in der Seele weh, wenn ich sehe, wie Menschen allein in ihren Wohnungen sitzen und dürfen keinen Besuch haben, auch nicht von den Kindern, da ist niemand, der mal kommt und einem die Hand hält, das ist alles verboten. Oder wenn du stirbst. Einsames Sterben. Keiner da, der dir die Hand hält. Aber Jesus ist da, der ist immer da. Und der hält dir die Hand. Der ist immer bei dir. Der ist sogar im Sterben bei dir. werden zum Schluss noch ein Lied singen von Giacomo Giovanni Gastoldi, ein Musiker, der im 16. Jahrhundert in der Lombardei lebte. Lombardei, da, wo wir die meisten Corona-Toten in Italien zu beklagen haben. Aber der Text, der ist gewaltig. Der Text von Cyriacus Schnegers. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Und dann zum Schluss endet das Lied mit Halleluja, wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, dein Macht dort oben mit Herz und Mund. Halleluja. Das singen wir zum Schluss. Jetzt zum Schluss, am Ende meiner Predigt. Erlaubt mir eine Geschichte dazu zu erzählen. Diese Geschichte stammt von dem dänischen Dichter Jacobsen und der hat eine erschütternde Novelle geschrieben, Die Pest in Bergamo. Bergamo ist ein italienisches Städtchen in der Nähe von Ravenna an einem Berg gelegen, nur ein Felsenweg führt hinauf. Und in diesem Städtchen, so schreibt Jacobsen, war im Mittelalter die Pest ausgebrochen. Furchtbar. Tag und Nacht läutete die Totenglocke. Die Leute beten zu Gott, sie schreien um Hilfe. Aber es hat keinen Wert, die Pest wütet nur noch schlimmer. Und da wird ihnen alles egal. Sie sagen, Gott ist tot, sie rollen die Fässer aus den Wirtschaften und ein großes Saufen beginnt. Die sinnlos Betrunkenen umarmen sich und begatten sich, ohne Rücksicht darauf, wer zu wem gehört. Und es beginnt ein Bacchanal, eine Orgie der Verzweiflung, tagelang. Es ist alles egal, alle Triebe sind entfesselt. Mitten im Tanz fällt oft einer um, schwarz im Gesicht. Sie lassen ihn liegen, die Orgie geht weiter. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Eines Tages stutzen sie. Sie hören einen Gesang, einen Choral. Sie eilen ans Stadttor und sehen und hören. Da kommt ein Zug von Büßern den Felsenweg hinauf und singt eine Litanei. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Voran geht ein junger Mönch, der ein schweres Holzkreuz trägt. Der Zug kommt ins Stadttor. Die Leute von Bergamo stehen und lachen. Ihr Idioten, hier ist Gott tot. Hört auf mit euren dummen Litaneien. Gott ist tot. Kommt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und vorne an geht der Mönch mit seinem großen Holzkreuz. Die Türen der Kirche sind offen. Da geht schon lange keiner mehr hinein. Und so geht der Zug hinein. Der Mönch stellt sein Kreuz an einen Pfeiler und dann dringt die wilde Meute der Zügellosen, der Todgeweihten nach, brüllend, lachend. Und ein wilder Metzgergeselle mit der blutigen Schürze steigt auf den Altar, schwingt einen goldenen Abendmahlskelch und brüllt, sauf, bei uns ist Gott tot. Und da steht der bleiche Mönch auf der Kanzel und winkt. Es wird still. Und in die Stille hinein sagt er, ich will euch etwas erzählen. Als der Sohn Gottes am Kreuz hing und man ihm die Nägel in die Hände geschlagen hatte, da fing das Volk auch an zu spotten und zu höhnen und zu lachen. Und sogar die beiden Schächer, links und rechts, höhnten mit. Und da hat der Sohn Gottes gedacht, für diese Menschen soll ich sterben, denen mein Tod nicht mal das Herz rührt. Für diese dreckige Menschheit soll ich mein Leben lassen, die durch nichts mehr zu gewinnen ist. Und hat der Sohn gedacht, ohne mich, ohne mich. Und riss die Nägel in göttlicher Kraft aus dem Holz, sprang herab vom Kreuz, riss den Kriegsknechten sein Gewand weg, sodass die Würfel den Berg Golgatha hinunterkullerten, warf sein Gewand um sich, fuhr gen Himmel und sagte, ohne mich. Und das Kreuz blieb leer. Und jetzt gibt es keine Erlösung und kein Heil und keine Rettung. Jetzt gibt es nur noch den Tod und die Hölle. So predigt der Mönch. Es ist totenstill geworden. Der Metzgergeselle ist längst vom Altar heruntergesprungen. Er steht unter der Kanzel. Der Kelch ist ihm aus der Hand gerollt. Es gibt keine Erlösung und kein Heil. Und da auf einmal geht dieser wilde Metzgergeselle drei Schritte vor, streckt die Hand aus gegen den Mönch und ruft mit schneidender Stimme, Du, häng den Heiland wieder ans Kreuz, häng den Heiland wieder ans Kreuz. Soweit diese Geschichte. Ich wünsche uns, dass der Heiland für dich und für mich am Kreuz hängt. Und ich wünsche dir, dass du ihn siehst, dass du dich auf ihn verlässt, dass du ihm deine Angst gibst, dass du ihm dein ganzes Unbehagen gibst, alles das, was dir Not macht, gibst. Häng den Heiland wieder ans Kreuz. Er hängt dort. Er hing dort vor 2000 Jahren. Und bis heute gilt das, was er am Kreuz für dich getan hat. Corona ist nicht Sieger. Jesus ist der Sieger. Er, der die Krone trägt, die Dornenkrone und die ewige Krone und die Krone, die er uns hier heute geben will. Halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme.